Durch die Vorlesungen von Alan Watts und den Eintritt von einer Reihe anderen Intellektuellen entdeckt in Amerika ein großes Publikum die Upanishaden, den Yoga, den Buddhismus und den Zen. Eine kleine Gruppe von Akademikern, Künstler unter dem San Francisco Bay soll den großen Einfluss auf die Jugendkultur von den 1960er haben. Be sure to wear some flowers in your hair. Marc Clement.
Geschichte, wie San Francisco den Zen-Buddhismus entdeckt hat, als wie so viele in Amerika auch eine Immigrationsgeschichte. Den 23. Mai 1959 aus den Shuryu Suzuki aus Japan auf San Francisco an der Quartier Japantown geplündert, für seine neue Position anzuholen. Als Hauptgeistlichen am Soto Zen-Tempel, den die japanisch-amerikanische Community dort angerichtet hat. Anders wie sein Viergänger war der Suzuki dem Englischen fließend mächtig. Dost, als sein Umgänglich oder Weiß, hund dazu gefeuert, dass schnell auch nicht japanisch Interessierter an sein Tempel kommen sind. Zu der Zeit hauptsächlich Beatniks, wie mit ihm am Zen, der Zen-typischer Meditationshaltung, zu sitzen. Den Tempel wird sich rundherum gesprochen, als schon 1962 hun die westlich Zen interessiert, für ihre japanische Freunde zu steuern, ein Gruppe gegründet, die sich San Francisco Zen Center genannt wird. Nur ein paar Jahren war den Tempel so gut besichtigt, dass der Suzuki darüber nur gedurcht wird, ein Kloster zu gründen. Mit finanzieller Hilfe von der westlichen Gruppe, die auf dem Suzuki sein Enseignement nicht mehr wollte verzichten, als es gelungen ein Stück Land bei den Tassajara Hot Springs bei Big Sur zu kaufen und ein Monaster zu bauen, das echt sein Kloster auf amerikanischem Boden. Wie weit das dessen amerikanische Boden aber so fertil war für buddhistische Ideen, hat eine Vorgeschichte, ob die muss angehen. Ähnlich wie in anderen Ländern, gibt bei einem kleinen Prozentsatz von der amerikanischen Elite auch schon vier unter asiatischer Immigration in Antire für fernöstliche Religionen, hauptsächlich der Buddhismus. So haben zum Beispiel die transzendentalistischen Philosophen Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson 1844 an denen ersten Übersetzungen von der Lotus Sutra puisiert, die von den Engländern William Jones und Charles Wilkins übersetzt waren. Auch der Walt Whitman hat es gelesen und hat sie als Einfluss auf seine Dichtung genannt. Den ersten Zen-Autor, den eine Influenz auf die US-amerikanische Intelligenz hat, war den Daisetz Taitaro Suzuki, nicht zu verwirseln mit diesem Tempelmeister von San Francisco, dem hat englischsprachige Bücher wie Essays in Zen-Buddhism an den späten 20er Jahren eine Leserschaft gefunden hat. Und den ab 1951 sogar auf der Columbia University Zen enseigniert hat. Bei der Publikation von Jack Kerouac singem Dharma Bombs am Jahr 1958 hat in Time Magazine du geschrieben: Zen Buddhism is growing more chic by the minute. Ich von denen einflussreichsten Popularisierer, nicht nur vom Zen Buddhismus, mehr von allen großen asiatischen Religionen, war den Alan Watts. Fis vom Repräsentant für Michelins Pneuen zu London an einer streng religiöser Mann, war der Watts am Kant abgewusst. Schon jung hat ihn sich als freie Stecker an den Buddhismus herangeschafft und hat Bekanntschaften an der buddhistischen Lodge zu London, wo unter anderem der Künstler Nicholas Rarick und Theosophistin Alice Bailey verkehrten. 1936, mit 21 Jahren also, wurde in den Daisetz Taitaro Suzuki auf der University of London eine Vierlesung halten hören und hat dasselbe Jahr sein Erstbuch Spirit of Zen, A Way of Life, Work and Art in the Far East, geschrieben. 1938 wird in England verlos, anders an Vereinigten Staaten gezogen, für do 1945 als episkopalische Pastor geweiht zu gehen, ein Amt, an dem hier probiert wird, die verschiedenen Weltreligionen mit denen an Anklang zu bringen. Zu New York wird in den Autor von The Hero with a Thousand Faces, Joseph Campbell, kennengelernt, genau wie der Komponist John Cage. 1951 stund aus der Watts in Kalifornien gezogen, für der American Academy of Asian Studies zu San Francisco beizutreten und dort zu enseignieren. Gleichzeitig wird in eine langjährige Radiosendung um Sender KPFA zu Berkeley angefangen, die Legionen für regelmäßige Nullaustra hat. Publikation von The Way of Zen, sein bekanntestes Werk im Jahr 1957, war so ein großer Erfolg, dass er ihm den Vierlesungszirkus abgemacht hat Und ihn hatte so viel Urklang, dass sie in Theor Dono eine Tournee durch Europa machen konnte, wo ihn unter anderem ein Rencontre mit dem Psychiater und Psychanalyst Carl Gustav Jung arrangiert hat. Schnell gauf auch The Watts von The Beatniks entdeckt. Cultural Renewal comes about when highly differentiated cultures mix. Das war sein Motto. Ein Aussicht, der sein langjähriger Freund, den Aldous Huxley, auch einen expatriierten Engländer, gedeelt hat. Noch an noch hat The Watts auf zweigleisig Manier sowohl Vorlesungen über fernöstliche Philosophien, wie auch zu seiner eigenen Philosophie, eine Mischung aus westlichem Pantheismus, Buddhismus, chinesischer Philosophie und einer sozial orientierter Ethik gehalten. Das tut ihm Kritik vom D.T. Suzuki abrutscht, dem hat seine Ader weiß, den Zen für den westlichen Geist zugänglich zu machen, ganz gut nicht auferstanden war, wobei er sein Tempelmeister, Shōryū Suzuki, seine Sichtweise gedeelt hat. Hier klingt ein Auszug aus Learning the Human Game, eng von seinen Vorlesungen, denen hier Popularität nicht nur an der Originalität von seinen Aussichten, sondern auch an seinem Stil gefasst hat, die von klarer Präsentation, vielen Vergleichen und einer guten Portion Humor geprägt war.
Look, here is a tree in the garden, and every summer it produces apples, and we call it an apple tree, because the tree apples. That's what it does. All right. Now here is a solar system inside a galaxy. And one of the peculiarities of this solar system is that at least on the planet Earth, the thing peoples. In just the same way that an apple tree apples. Now maybe 2 million years ago, somebody came from another galaxy in a flying saucer and had a look at this solar system, and they looked it over and shrugged their shoulders and said, just a bunch of rocks, and they went away. Later on, maybe 2 million years later, they came around and they looked at it again and they said, excuse me, we thought it was a bunch of rocks, but it's peopling. And it's alive, after all, it has done something intelligent. Because, you see, we grow out of this world in exactly the same way that the apples grow on the apple tree. If evolution means anything, it means that. But, you see, we curiously twist it. We say, well, first of all, in the beginning, there was nothing but gas and rock. And then intelligence happened to arise in it, you know, like a sort of fungus or slime on the top of the whole thing. But we're thinking in a way, you see, that disconnects the intelligence from the rocks. Where there are rocks, watch out. Watch out, because the rocks are going eventually to come alive.
Ein klang Übersetzung. Guck, heuer se Baum an engem Gart. An all Sommer produziert ein Apfel. Am wir nennen ihn ein Apfelbaum. Weil das Ding ein Appelt. Da das das Wetter mischt. An heuer se Sonnensystem, an enger Galaxie. An eng von den besonnischen Eigenschaften von diesem Sonnensystem, zumindest im Planet Erd, als dass das Ding menschelt. Ob genau dieselbe Stadt weiß, wie ein Apfelbaum appelt. Vielleicht aus 24 Millionen Jahren ein an das Galaxie kommen an einem Raumschiff, hat sich das Sonnensystem angeguckt, mit der Schöllere gezuckt, als ich gesagt, schuss den Kopf steng. Und du sind sie fortgegangen. Mir spät, vielleicht 2 Millionen Jahre mir spät, sind sie dann zufällig noch einmal passiert und haben sich die Sache noch einmal angeguckt. Sie sagten, pardon, mir gedacht, dass wir ihren Kopf steng mit den Dingen aus dem Gang zu menscheln. Es lief, schlussendlich wurde da etwas Intelligentes gemacht. Weil gesieder, wir wissen aus dieser Welt, ob genau dieselbe Art und Weise wie Dappel um Äppelbaum wissen. Wenn die Evolution irgendetwas bedeutet, dann bedeutet sie das. Wir verdrehen es auch. Wir sagen, am Anfang war nicht außer Gas erstehen und dann ist die Intelligenz irgendwie drauf entstanden, wie eine Art Pilz oder Schleim oben drauf auf dem Ganzen. Wir denken ob eine Art und Weise, die Intelligenz von den Stängen dekonnektiert. Du willst Stäng sein, du pass auf. Pass auf, weil irgendwann werden Stäng zum Leben erwaschen. Alles das als weide wäsch von dem, was den sich in der Popularisation von östlicher Religion am Westen sonst so vorstellt. An den 1960er hat ein Interesse für Buddhismus, Hinduismus und Taoismus sich von den Intellektuellen auf größer Teile von der Population ausgeweitet. Wie durch die Beatniks und die Tibien, später auch Bankbeamte, Hausfrauen und einer ganz normal amerikanischen Bürger. Großen Einfluss auf diesen Development hat auch den Exil vom Tenzin Gyatso, der gegenwärtigen Dalai Lama, politischen und religiösen Kopf vom Tibet, dem hat seine viele Reisen an Amerika und einer westlichen Länder durch Gespräche und Publikationen der Westen auf den tibetanischen Buddhismus aufmerksam gemacht und Sympathien angedrohen hat. Es war wahrscheinlich der größte Kontrast zwischen diesen Religionen an ihrem Akzent auf die Fleißlosen, Gehörlosen und Akzeptanz vom Leben auf der engen Seite an der kompetitiver vom Materialismus und Geltungsdrang gedriebener westlicher Kultur, den das grossflächige Faszination erklärt. Genau dieser Kontrast wurde aber auch eine Kluft verursacht zwischen dem, was diese Religionen wirklich sehen, aus einer ganzen Komplexität, an einer stark vereinfachter, auch verfälschter westlicher Form, die vielleicht wenig zu viel von der Toleranz von dieser Weltsicht profitiert hat, für sie sich mundgerecht zu machen. Mehr davon an unserer dritten und letzten Episode.
Soweit Mark Klammer über die fernöstliche Religionen am Westen.